Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der Mondsee, einer der schönsten und größten Badeseen Österreichs, gehört nicht dem Staat und auch nicht der Gemeinde. Besitzerin ist eine einzige Privatperson und die hat gerade alle laufenden Pachtverträge gekündigt. Was es mit diesem kuriosen Fall auf sich hat und was den Österreicherinnen und Österreichern den öffentlichen Badespaß vermiest, darüber sprechen wir heute. Stefanie Rueb, du berichtest aus Salzburg für den Standard und du hast kürzlich einen Bericht geschrieben, der wahnsinnig aufgeregt hat. Und zwar geht es darum, dass die Besitzerin des Mondsees, der nicht in Salzburg, sondern in Oberösterreich ist, von heute auf morgen alle Pachtverträge gekündigt hat. Was genau ist da passiert?
Es geht da um ein Rundschreiben von Anna Mathil. Das ist die Besitzerin des Mondsees und dieses Rundschreiben ist an alle Pächterinnen und Pächter von Seegrundstücken, Bojen, Stege oder Hütten gegangen, die eben rund um den See etwas haben. Die Eigentümerin informiert darin, dass alle bestehenden Miet- und Pachtverträge gekündigt werden. Sie nimmt ihr gesetzliches Sonderkündigungsrecht wahr, schreibt sie in dem Schreiben.
Sie hat also ein Sonderkündigungsrecht gehabt. Wieso hat sie davon Gebrauch gemacht und wieso jetzt?
Das ist noch nicht ganz klar, weil sie ist für eine Stellungnahme noch nicht erreichbar. Aber in dem Rundschreiben meint sie, dass sie als neue Seeeigentümerin es ihr ein Anliegen sei, den See nachhaltig zu bewirtschaften und auch als Naturraum zu bewahren. Es steht aber auch drin, dass private und kommerzielle Nutzungen des Sees, für die keine ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von ihr als Seeeigentümerin vorliegen, untersagt sein. Das heißt, man dürfte ganz viele Dinge nicht mehr nutzen. Was aber nicht automatisch heißt, dass die Stege, Bojen, Hütten und so am See nicht weiterhin genutzt werden können. Also man geht eher davon aus, dass sie einfach neue Verträge ausmachen möchte.
Lass uns gleich auf diese interessanten Besitzverhältnisse eingehen. Was bedeutet das zunächst für die Besitzer von Stegen, Bojen, die davon betroffen sind?
Es bedeutet wahrscheinlich, dass sie einen neuen Vertrag mit ihr abschließen müssen. Mathil schreibt weiter in diesem Rundschreiben, wenn Sie Interesse an einem Abschluss einer Vereinbarung haben, wenden Sie sich bitte an die Seeverwaltung Mondsee. Das heißt, es wird weiterhin diese Möglichkeit geben. Ganz viele Pächterinnen und Pächter glauben einfach, dass sie mal reinen Tisch machen will und so auf die Art alle Verträge neu aufsetzen möchte. Und es gibt auch die Vermutung, dass mit diesen neuen Verträgen auch höhere Pachtzinsen dann auf die Menschen zukommen. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Preise für Bojen, Stege und so im Vergleich zu anderen Seen, wie zum Beispiel den gleich daneben gelegenen Attersee oder Traunsee am Mondsee, auch recht gering waren.
Das heißt, es könnte sich nicht nur um eine reine Umweltmaßnahme handeln. Du hast gemeint, es dürften wahrscheinlich neue Verträge ausgehandelt werden und man kann auch diese Installationen weiter nutzen. Gibt es auch unmittelbare Konsequenzen für die Bewohnerinnen und Besucher des Mondsees? Ändert sich da etwas für sie?
Eigentlich ändert sich für die gar nichts, weil die Wasseroberfläche des Sees, die gehört der Marktgemeinde Mondsee und sagt auch der Bürgermeister Josef Enter. Die Anna Mathil ist hingegen Eigentümer des Bodens unter dem Gewässer, also so auf die Art der Seewanne. Außerdem ist nach dem österreichischen Wasserrechtsgesetz die Benutzung öffentlicher Gewässer für jedermann gestattet. Das heißt, auch wenn der Seeboden jemandem gehört, bleibt die Wasseroberfläche im öffentlichen Gemeingebrauch. Das heißt, ich darf dort schwimmen und darf einfach das Wasser benutzen, so auf die Art. Betroffen von dieser Ankündigung der Pachtverträge sind eben vor allem die Pächter von Bojen oder Stege, also alles Dinge, die im Seeboden verankert sind. Und das betrifft natürlich dann den Grund von der Gräfin.
Versteht, es gibt also eine interessante Zweiteilung. Da wird unterschieden zwischen dem See an sich und dem Boden unter dem See. Die Frage, die sich jetzt natürlich alle stellen, ist, wie kann es denn überhaupt sein, dass eine einzige Person den Mondsee besitzt? Der Mondsee ist für viele oder zumindest in der Wahrnehmung vieler ein Allgemeingut der Bevölkerung Österreichs oder des Staates Österreichs. Das ist ja anscheinend nicht so.
Genau, der Seeboden eben gehört der Frau Mathil. Sie steht also quasi im Grundbuch, kann man sagen. Sie hat den Mondsee letztes Jahr von ihrer Mutter Nicolette Wächter übertragen bekommen. Nicolette Wächter entstammt dem Adelsgeschlecht der Almeida, denen bis Mitte der 1980er Jahre auch das Schloss Mondsee gehört hat. Das haben sie dann verkauft, aber der See ist immer noch in ihren Besitztümern. Die Grafen Almeda sind Nachkommen des bayerischen Feldmarschalls Karl Philipp von Wrede. Der wiederum hat den See 1810 offensichtlich von Napoleon Bonaparte geschenkt bekommen. Also das Ganze ist lange zurück und ist eben so in ihren Besitz gekommen.
Man könnte meinen, die eine oder andere Revolution und Demokratiebewegung hätte diese Verhältnisse längst geändert. Dem ist anscheinend nicht so. Ist denn der Mondsee ein spezieller Fall oder haben andere bekannte Seen in Österreich ähnlich komplizierte Besitzverhältnisse?
Ja, der Mondsee ist nicht der einzige See in Österreich, der in Privatbesitz ist. Auch der Neusiedlersee gehört auf der österreichischen Seite überwiegend der Familie Esterhazy. Insgesamt haben die Esterhazys im Burgenland 11 See- und Freizeitsiedlungen. Auch der Neufelder See gehört ihnen und weitere kleine Seen.
Auch ein großes Adelsgeschlecht in Österreich.
Richtig. Der Keutschacher See in Kärnten ist vollständig im Privatbesitz der Familie Messner, einschließlich der Fischereirechte und der Uferzonen in dem Fall. Mhm. Und beim Faker See, der gehört auch komplett zwei Familien, nämlich den Familien Bucher und Kataster.
Und ganz aktuell berichtest du heute auf der Standard.at auch über einen Streit um den Attersee. Worum geht es da?
Am Attersee hat in den letzten Jahren das Wildcampen in umgebauten VW-Bussen oder Campervans enorm zugenommen.
Was heißt Wildcampen?
Wildcampen heißt, dass sie nicht auf Campingplätze gestanden sind, die Leute, sondern sich einfach irgendwo auf einem Parkplatz hingestellt haben und dort manchmal nicht nur über Tage, sondern auch über Wochen gestanden sind. Die Bürgermeisterin von Steinbach hat mir erklärt, es gibt Einzelfälle, die die ganzen Sommerferien auf einem Parkplatz verbracht haben. Mhm. Und auf der Ostseite des Sees hat man sich deswegen dazu entschieden, dass man das irgendwie regeln muss. Und die Bezirkshauptmannschaft hat seit 1. Mai deshalb ein Nachtparkverbot erlassen. Mhm. Und die ersten Erfahrungen mit diesem Nachtparkverbot der Bürgermeister und der Bürgermeisterin von Steinbach sind recht gut. Das Verbot wirkt, sagen sie, und es wird auch gut von der Polizei kontrolliert. Das Problem haben aber jetzt die anderen Gemeinden, nämlich auf dem Süd- und auf dem Westufer, weil dort hat es ein bisschen einen Verlagerungseffekt gegeben. Und die Menschen, die was jetzt nicht am Campingplatz campen, sondern sich irgendwo hinstellen und dort die Nacht verbringen, weichen dorthin aus. In der Gemeinde Attersee etwa stehen manchmal die Busse direkt vom Gemeindeamt, obwohl dort das Campen auch verboten ist. Und auch in Unterach am Marktplatz direkt sind Dauerparker, die was auch dort übernachten, öfters schon gesehen worden. Und der Bürgermeister dort bastelt jetzt schon an der weiteren Verordnung, damit die nachziehen soll dort.
Hast du herausgefunden in deiner Recherche, wieso die Leute das machen und ja ganz offensichtlich gegen Recht verstoßen?
Also ich schätze, es liegt einfach daran, dass halt jeder gerne ein Haus am See hätte. ich auch. aber das ist halt nicht die Realität, sondern die Leute verbringen natürlich gern Zeit am See und ich verstehe das auch. Nur ist halt dieses Wildcampen damit verbunden, dass halt dann viele andere überhaupt keine Chance mehr haben, dass sie sich als Tagesbesucher auch hinstellen und den See genießen oder auch wandern gehen. Also das hat das Problem gegeben, dass ganz viele Wanderer, die im Höllengebirge unterwegs sind, dann schon in der Früh nicht einmal mehr einen Parkplatz bekommen haben, dass sie am Berg gehen können.
Wenn ich das richtig verstehe, dann ist dieses Wildcampen eigentlich ein Symptom für ein weiteres Problem rund um österreichische Badeseen. Nicht nur der Grund des Badesees ist nicht in öffentlicher Hand, sondern auch der Zugang rundherum zu den Seen. Und das führt dazu, dass eigentlich diese Badeseen, die von uns allen genutzt werden können sollten, schwer zugänglich sind oder nur kostenpflichtig zugänglich sind.
Ja, absolut. Das ist ein zusätzliches Problem. Ich darf zwar im See schwimmen, weil das Wasser im öffentlichen Gemeingebrauch ist, aber an vielen Seen ist es schwierig, dass man überhaupt Zugang zum See findet, weil halt ganz viele Uferflächen im Privatbesitz sind. Ganz viele Ufergrundstücke auch verpachtet sind, wo dann zum Beispiel nur die Hotelgäste hinein dürfen oder so etwas. Am Wörthersee zum Beispiel gehören 82% der Ufer privaten. Am Ossiacher See sind es 78% und am Attersee auch 75% an Uferflächen, die komplett privat sind. Also da habe ich überhaupt keinen Zugang. Und bei diesen oft knapp bemessenen öffentlichen Strandbädern, die sind dann dafür übervoll und da können sich dann viele Leute, die eben keinen privaten Seegrund haben, sich dann die kleine Fläche irgendwie teilen.
Und diese Strandbäder sind ja auch oft kostenpflichtig.
Das kommt noch dazu, ja.
Für mich klingt das Ganze irgendwie absurd. Einerseits sagt man, Die Badeseen Österreichs sind für alle da, zumindest das Wasser, nicht der Grund, wie wir gehört haben, oder der Untergrund, wie wir gehört haben. Und andererseits beschränkt man den Zugang, indem man die Grundstücke rundherum verkauft. Denkst du, nachdem das Thema offensichtlich so aufregt, könnte sich daran künftig was ändern? Wird der Staat sich womöglich dazu entschließen, die Zugänge und den Grund zurückzukaufen und öffentlich zu machen?
Ich glaube, dass das gar nicht so einfach ist, alle Uferzonen öffentlich zugänglich zu machen. Die müsste der Staat oder das Land ja alle kaufen oder enteignen. Auch eine Möglichkeit. Die SPÖ hat eben vor 2 Jahren schon gefordert, dass das Recht auf einen freien Seezugang sogar in die Verfassung geschrieben werden soll. Seit 6 Jahren ist der freie Seezugang in der oberösterreichischen Landesverfassung verankert zum Beispiel. Und da gibt es auch eine eigene Projektgruppe, die eingerichtet wurde, um die freien Seezugänge zu erweitern. Das heißt, da wird systematisch, wenn es irgendwo eine Möglichkeit gibt, werden Grundstücke aufgekauft und es wird eine Infrastruktur eingerichtet. Seither gibt es auch neue Zugänge in Altmünster am Traunsee zum Beispiel oder bei den Langbadseen, das ist ein kleinerer Bergsee oberhalb von Ebensee. Und auch am Attersee soll jetzt ein neues öffentlich zugängliches Seegrund errichtet werden, also in dem Fall nicht einmal ein Strandbad, sondern dass man dort auch gratis baden kann.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht ganz billig wäre für den Staat, diese Grundstücke zurückzukaufen. Die sind ja heiß begehrt und haben in den letzten Jahren enorm an Wert gewonnen. Hast du denn eine Schätzung oder gibt es denn Informationen dazu, wie viel Geld der Staat in die Hand nehmen müsste?
Also für alle Seegrundstücke kann ich das nicht sagen, dass da gibt es auch keine Schätzung. Aber wir können nochmal zurückkommen zum Mondsee. Die Nicolette Wächter, also die Mutter von der jetzigen Besitzerin, wollte den 14 Quadratkilometer großen See auch einmal verkaufen, nämlich 2009. Mhm. Sie ist damals an das Land herangetreten und wollte den Boden in dem Fall dem Land verkaufen. Und ein Gutachten, das das Land Oberösterreich in Auftrag gegeben hat, hat den Wert des Sees damals auf nur 1 Million Euro geschätzt. Die Frau Wächter aber wollte 16 Millionen Euro haben für den See. Und der damalige oberösterreichische Landeshauptmann Josef Büringer hat ihr dann 3 Millionen Euro angeboten. Das heißt, die Preisvorstellungen sind sehr weit auseinander gelegen. Und ein Verkauf war dann danach auch überhaupt kein Thema mehr.
Und nachdem mittlerweile einiges an Inflation dazugekommen ist, denke ich, wird es nicht billiger werden. Zumindest wird wahrscheinlich die Erbin den Preis des Bodens des Mondsees nicht drücken wollen. Ist eine Vermutung von mir. Denkst du, ist es realistisch, dass der Mondsee in absehbarer Zeit tatsächlich an den Staat zurückwandert?
Also ich glaube, der Verkauf des Mondsees ist seit diesem Versuch 2009 komplett vom Tisch. Es ist auch, glaube ich, recht schwierig, weil es gibt ein Vorkaufsrecht auch für die Söhne und so. Also da sind die Vertragsverhältnisse, glaube ich, auch komplizierter. Und ich glaube, sie will das, glaube ich, auch nicht verkaufen. Wie es mit den Pachtverträgen am Mondsee weitergeht, wird sie in den nächsten Wochen zeigen. Denn die betreffenden Gemeinden wollen jetzt mal Gespräche führen mit der Seeeigentümerin. Und wenn diese Gespräche dann abgeschlossen sind, werden wir wissen, wie es mit den Pachtverträgen weitergeht.
Vielen Dank für deine Recherche und alles Gute nach Salzburg.
Danke.
Und wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge gefallen hat, dann geben Sie uns doch eine gute Bewertung bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Wenn Sie unsere Arbeit hier beim Standard-Podcast unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat entschieden, dass Staaten verpflichtet sind, die Erderwärmung zu begrenzen und für bereits entstandene Klimaschäden zu haften. Die Erschließung neuer Öl- und Gasvorkommen und Subventionen dafür gelten als potenziell rechtswidrig. Klimaschutz sei ein Völker- und Menschenrecht. Staaten mit hohem CO2-Ausstoß müssten nicht nur ihre Emissionen senken, sondern auch Schäden ausgleichen. Unmittelbare Folgen für Länder wie Österreich dürfte der Entscheid aber nicht haben, da es sich nicht um ein Urteil, sondern um ein Gutachten handelt. Aber dieses Gutachten könnte nun laufende und künftige Klimaverfahren befördern, weil sich Kläger darauf berufen können. Zweitens, US-Medien berichten, dass Präsident Donald Trump bereits im Mai vom Justizministerium darüber informiert wurde, dass sein Name mehrfach in den Akten zum Fall des Kinderschänders Jeffrey Epstein vorkommt. Trump hatte dies zuvor abgestritten, im Wahlkampf hatte er noch versprochen, alles offenlegen zu wollen zu dem Fall. Dennoch hat man sich bislang geweigert, relevante Dokumente wegen angeblichen Datenschutz- und Kindesmissbrauchsmaterial zu veröffentlichen. Trump bestritt unterdessen auch eine konkrete Benachrichtigung durch das Justizministerium und verklagt das Wall Street Journal wegen angeblicher Falschberichte. Aktuelle Umfragen zeigen, dass mittlerweile fast 2/3 der Amerikanerinnen und Amerikaner unzufrieden sind mit Trumps Verhalten im Fall Epstein. Worum es in der Causa geht, das hören Sie in der gestrigen Folge von Thema des Tages. Und drittens, die Politik verspricht Klimaschutz, die Wirtschaft warnt vor den Kosten und viele fragen sich, wer soll das alles zahlen? In der neuen Folge unseres Schwester-Podcasts Lohnt sich das? Rechnen meine Kolleginnen nach, wie viel Geld wir für Hitzewellen, Dürren und Ernteausfälle wahrscheinlich brauchen werden, also für die Folgen des Klimawandels. Spoiler, es ist sehr viel Geld. Wie viel genau? Hören Sie in Lohnt sich das? Überall, wo es Podcasts gibt. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie natürlich auf derstandard.at. Falls Sie uns Feedback geben wollen oder auch Themenvorschläge schicken wollen, dann machen Sie das gerne per Mail an podcast@derstandard.at. Ich bin Scholt Wilhelm, vielen Dank fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.